Ja, ich denke, das ist ja immer, und das werden ja wahrscheinlich alle, die hier im Raum sind, auch als Antriebsfeder haben, das ist immer so das, was einen vorantreibt, dass man für die nachfolgenden Generationen Bedingungen schafft, die besser sind als die eigenen. Und das kann man ja am besten schaffen, wenn man das so aus der eigenen Erfahrung heraus macht.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa.
Und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Unser heutiger Gast ist eine junge Frau, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen einen sehr mutigen Schritt gewagt hat. Professor Dr. Alexandra Dorschuh ist Anfang 30 und hat an der Ruhr-Universität den ersten Frauenstudiengang für Maschinenbau gegründet. Sie möchte nicht nur den Frauenanteil im Maschinenbau signifikant erhöhen, Alexandra Dorschuh möchte technikinteressierte Frauen dafür begeistern, die Zukunft mitzugestalten.
Ja, Isa, du hast ja Alexandra Dorschuh beim Internationalen Frauentag im Rahmen eines Events interviewt vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau. Ministerin Scharrenbach hatte mich eingeladen, vor vielen tollen Frauen aus NRW dieses Gespräch zu führen.
Ihr sprecht über ihren Mut, dieses Experiment zu wagen, das Experiment, den Frauenstudiengang für Maschinenbau einzuführen, damit Frauen in den ersten 4 Semestern unter sich studieren können, damit sie Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen neben den fachlichen Kompetenzen erlernen können und das in einem sehr, sehr männerdominierten akademischen Umfeld. Ihre Idee war super, hat aber nicht immer nur Jubel hervorgerufen, oder?
Ja, es kam sehr viel Kritik. Warum das notwendig ist, können Frauen nicht auch anders lernen, sich zu behaupten, etc. etc. Ich bin tief beeindruckt von ihrem Willen. Ich nenne es mal positive Sturheit. Sie hat eine ganz klare Mission und die verfolgt sie total geradlinig, weil sie aus eigener Erfahrung spricht. Für die Frauen in dem Studiengang ist sie natürlich auf der einen Seite Leiterin des Studiengangs. Sie ist Professorin, sie ist Mentorin und sie ist aber auch vor allem Vorbild. Eine Rolle, die sie sehr viel bewegt und aber auch viel von ihr abverlangt. Und Frau Dorschuh strahlt eine, finde ich, unfassbare Ruhe aus und teilt sehr gute Tipps, wie man sich durchsetzen kann, wenn man eine ganz klare Mission hat.
Mich fasziniert auch ihr eigener Lebensweg bzw. die Tatsache, wie sie den Status quo, mit dem sie kämpfen musste, verändern möchte. Sie ist echt eine coole junge Frau, die sehr, sehr genau weiß, was sie will.
Unser Partner für diese Folge ist wie immer Schieß Mercedes und Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen sehr tollen Newsletter, mit dem starke Frauen über ihr Leben sprechen und über Themen, die sie bewegen. Steffi Luxert, die ihr auch aus unserem Podcast kennt, ist übrigens eine dieser Autorinnen dieses Newsletters. Und in einer Ausgabe teilt sie ein sehr berührendes Interview mit der Olympiasiegerin im Bahnradsport Christina Vogel, die 2018 einen schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Ein wirklich unfassbar berührendes Interview. Anmelden könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de und an dieser Stelle von uns beiden ganz großen vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung.
Ja, und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 23 und hier ist die in sich ruhende, zielstrebige und mutige Alexandra Dorschuh.
Herzlich willkommen beim Role Models Podcast live aus Dortmund am Internationalen Frauentag. Ich darf hier vor einem ganz tollen Publikum sitzen, mit sehr vielen Frauen und auch einigen Männern und vor allem einem ganz wunderbaren Gast auf der Bühne, Frau Professor Dorschuh. Sie haben eine wahnsinnig interessante Geschichte, die ich hoffentlich heute so ein bisschen aufdröseln kann. Ich möchte aber gerne mit der Frage starten, es ist heute der Internationale Frauentag. Was bewegt Sie an diesem Tag? Worüber haben Sie heute Morgen nachgedacht?
Worüber habe ich heute nachgedacht? Eigentlich, dass es mich gewundert oder immer noch fasziniert hat, dass ich heute überhaupt hier sitzen darf, wo ich so jung bin und noch gar nicht aus meiner Sicht so viel Erfahrung zu teilen habe. Von daher auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich meine Erfahrung und das, was ich mache, hier mit Ihnen teilen darf. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen inspirierend sein kann. Das hat mich tatsächlich heute bewegt, weil ich gedacht habe, wir haben ja 70 Jahre diesen Artikel und diese vier Frauen, die das bereitet haben. Und das sind ja schon große Fußstapfen, in die man da tritt. Von daher war ich etwas, sagen wir mal, beeindruckt.
Sie haben ja etwas sehr Mutiges gewagt. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass es einen Frauenstudiengang für Maschinenbau gibt, der jetzt seit Wintersemester an den Start gegangen ist und der ja zum einen eine ganz schön große Welle an Medienberichterstattung nach sich gezogen hat. Bevor ich darauf eingehe, würde mich interessieren, wie war sozusagen der Weg dahin? Also können Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie ja mit dieser Idee im Prinzip wirklich dann rausgegangen sind und sich gesagt haben, ich möchte und muss das umsetzen, weil das für mich und für die Wissenschaft und für diejenigen, die Maschinenbau studieren wollen, weil das wichtig ist?
Ja, das ist wie mit jeder Idee oder mit jedem Konzept, alles braucht seine Zeit. Und dieser Studiengang hat auch eigentlich einen großen Vorlauf gehabt, bis wir jetzt wirklich an den Start gegangen sind. Ich glaube, die erste Idee kam so 2015 auf. Von daher, das hat schon eine Weile gedauert, bis es wirklich so weit kam. Und damals, keiner weiß mehr so genau, wer wirklich die erste Idee hatte, wie das immer so ist. Aber irgendwie kam das in unserem Präsidium auf, denn unser Kanzler ist an seiner früheren Hochschule, an einer Hochschule gewesen, die einen Frauenstudiengang hat und kannte dieses Konzept und sagte, oh, wäre das was für uns. Und unsere damalige Präsidentin war davon ganz begeistert und sagte, oh, das wollen wir unbedingt. Und ging an unsere Gleichstellungsbeauftragte und die war natürlich auch ganz begeistert. Und hat dann auch mit der Gleichstellungskommission gesprochen und erstaunlicherweise waren die gar nicht so begeistert. Die meisten an der Hochschule haben gesagt, was soll das? Das wollen wir nicht. Und irgendwann saß ich damals noch in einer anderen Funktion dann mit ihr beim Kaffee zusammen und sie hatte mir ganz enttäuscht erzählt, dass eigentlich alle total negativ auf dieses Projekt reagiert haben. Und dann habe ich ihr gesagt, eine so geniale Idee, darfst du nicht einfach aufgeben. Vielleicht fragst du einfach nochmal andere Leute und setzt dich mit anderen Leuten zusammen, die vielleicht diese Idee etwas mehr teilen und die wir einfach anders vorbereiten können. Und aus meiner Aussage hat sie scheinbar geschlossen, dass ich diese Idee auf jeden Fall teile. Also war ich irgendwie in dieser Gruppe dabei. Und das führte dann dazu, dass wir uns regelmäßig abends nach Feierabend trafen und diese Idee dieses Studiengangs ausgearbeitet haben. Und und so kamen wir dann so langsam voran und irgendwann hat dann unser Präsidium auch wirklich verabschiedet, dass wir diesen Frauenstudiengang für Maschinenbau haben wollten. Und das Institut Maschinenbau war auch Feuer und Flamme und der Dekan hat das dann sehr vorangetrieben. Ja, und ich habe das dann immer so ein bisschen mit begleitet von der Geburtsstunde an, aber eben in einer Funktion, die mir eigentlich, also ich war damals Lehrkraft für Mathematik, die mir eigentlich gar nicht erlaubt hat, so etwas zu tun, weil das einfach gar nicht in meiner Dienstaufgabe drin war. Mein damaliger Chef hat das so in dem Sinne toleriert, dass es neben meiner Arbeitszeit war und dann war das in Ordnung. Und irgendwann kam dann immer wieder die Frage auf, wer macht diese Studiengangsleitung? Und dann hat man mehrmals versucht, diese Stelle entsprechend zu besetzen. Und man wollte auch eine Frau dafür gewinnen, die dann eben auch einen gewissen Vorbildcharakter hat. Und das hat sich irgendwie schwieriger gestaltet als gedacht. Und irgendwann hatte ich dann dieses Angebot, ob ich das nicht machen wollte und habe dann natürlich nicht Nein gesagt, weil es war mir ja von Anfang an irgendwie eine Herzensangelegenheit. Und dann bin ich eben vor anderthalb Jahren damit gestartet, die Studiengangsleitung zu übernehmen und dann auch wirklich in die, ich sag mal, Ausarbeitungsphase zu gehen.
Haben Sie in dem Moment, als die Entscheidung klar war, dieser Studiengang kommt und es ist jetzt auf die Schnelle, sage ich mal, keine Leitungsfunktion oder keine Leitungs Person gefunden worden und das wurde dann Ihnen angeboten. Haben Sie in dem Moment gedacht so, oh Gott, das hatte ich jetzt irgendwie nicht so geplant, dass ich das jetzt mache?
Ich hatte das auch nicht geplant. Es war auch wirklich nicht der Plan. Ich hatte eigentlich auch ein Angebot von einer anderen Hochschule und war schon auf dem Sprung. Von daher war das wirklich nicht der Plan. Aber das Angebot war für mich so, dass ich es einfach nicht ausschlagen konnte, weil es war einfach das, was ich von vornherein irgendwie total befürwortet habe und habe gedacht, ja, da hast du eigentlich eine Wirkungsstätte gefunden, die genau das ist, was, wofür du auch stehen kannst. Und deshalb habe ich natürlich dieses Angebot angenommen.
Und Sie haben gesagt, 2015 entstand die grobe Idee. Das sind drei Jahre bis zum wirklichen Start. Was war so die Treibkraft? Gerade wenn Sie sagen, Sie haben das neben Ihrer normalen Tätigkeit gemacht. Das ist ja, da muss ja eine wahnsinnige Energie, aber auch eine wahnsinnige Vision irgendwie reingehen, dass man da am Ball bleibt und das weiter vorantreibt.
Ja, das ist wahr, wobei ich sagen muss, irgendwie ist es so, dass ich das mit all meinen Projekten mache. Also klar ist der Frauenstudiengang ein ganz besonderes Projekt, aber generell habe ich an unserer Hochschule das Glück, muss ich sagen, dass ich einen Rahmen habe, wo ich all meine, ich sag mal, Energie in sinnvolle Kanäle leiten kann. Ich hatte eben auch damals als Lehrkraft schon ein Lernzentrum quasi aufgebaut, hochschulweit, was eigentlich auch nicht Teil meiner Aufgabe war, was man aber gemerkt hat, oh, das funktioniert und dann hat man mich das machen lassen, obwohl es eigentlich gar nicht so im Rahmen dessen war, was ich so machen sollte. Und von daher war das für mich jetzt gar nicht so, ich sag mal, ich habe das nicht als außergewöhnlich empfunden. An sich war es mir eine Herzensangelegenheit, weil ich natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung, aus dem, wie ich meinen Werdegang erlebt habe, sagen kann, dass es mir, glaube ich, geholfen hätte oder dass ich quasi diese Studienbedingungen für andere besser machen wollte. Und das ist generell jetzt nicht nur für den Frauenstudiengang, sondern auch was Studienbedingungen generell angeht, immer mein Ziel, dass ich quasi das, wo ich sage, das habe ich selber erlebt und da sehe ich für mich Verbesserungsbedarf, dass ich das versuche irgendwie umzusetzen. Und da war dann der Frauenstudiengang quasi eine Möglichkeit, wirklich auch entsprechendes, ich sage einfach mal, einen entsprechenden Rahmen zu finden. Mir war wichtig, dass wir Studienbedingungen schaffen, die es Frauen ermöglichen, ein Fach zu studieren, was sie mögen und nicht davon abgeschreckt werden, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass sie das nicht machen wollen. Im Sinne von, ich bin die Einzige unter 100 Männern oder wenn man an große Hochschulen denkt, vielleicht auch sogar 1000 Männern, was eben für viele Frauen de facto einfach ein K.O.-Kriterium ist. Und ich finde, das darf kein Grund sein, um ein Studium nicht zu beginnen, sondern es sollte eigentlich das fachliche Interesse im Vordergrund stehen.
Also würden Sie sagen, dass Ihre eigene Erfahrung und der eigene Wunsch, den Sie damals auch hatten, solche Rahmenbedingungen vielleicht vorzufinden, auch der ausschlaggebende Treiber war, um zu sagen, ich klemme mich dahinter und ich nutze meine Freizeit oder die Zeit, die mir so abseits der normalen Tätigkeit bleibt, dafür, um für andere diese Rahmenbedingungen zu schaffen?
Ja, ich denke, das ist ja immer, und das werden ja wahrscheinlich alle, die hier im Raum sind, auch als Antriebsfeder haben, das ist immer so das, was einen vorantreibt, dass man für die nachfolgenden Generationen Bedingungen schafft, die besser sind als die eigenen. Und das kann man ja am besten schaffen, wenn man das so aus der eigenen Erfahrung heraus macht. Und ja, also das würde ich sagen, ist so einer der Hauptantriebsfedern, die mich so ein bisschen vorantreibt für all das, was ich tue.
Ich erinnere mich gerade an einen Moment, das war, ich glaube, im November oder so. Ich war in Hamburg bei einer großen Vorlesung an der Uni Hamburg. Das war ein, ich glaube, Informatikstudiengang. Der Hörsaal war proppenvoll, 280 Studenten. Und ich habe mir Mühe gemacht, um die Frauen ausfindig zu machen in dem Studiengang. Ich habe ein paar in dem Publikum gesehen und es gab dann am Ende des Vortrages auch noch eine Fragerunde und es meldeten sich, glaube ich, 13 oder 14 Männer oder männliche Studenten und keine einzige Frau.
Ja.
Und am liebsten wäre ich zu den Frauen oder weiblichen Studentin hingegangen und gesagt, warum habt ihr euch denn nicht gemeldet? Warum habt ihr denn keine Frage gestellt? Ich habe mich dann auch persönlich nicht getraut in dem Moment. Aber woran liegt das? Und kann, also das ist die eine Frage, woran liegt es? Und kann so ein, eine neu geschaffene Umgebung vielleicht auch Verhalten verändern?
Das ist so ein bisschen die Hoffnung dahinter. Also tatsächlich ist es so, dass wir auch alle Maschinenbaustudentinnen, die wir beispielsweise an unserer Hochschule haben, befragt haben, auch eben in der koedukativen Variante am Anfang, um eben auch zu wissen, welche Bedingungen gibt es eigentlich und wo müssen wir eigentlich ansetzen. Und im Wesentlichen ist eigentlich genau dieser Aspekt auch aufgetreten, dass die Frauen sich in Vorlesungen, aber auch in Praktika beispielsweise oder Übungen sehr zurücknehmen und eigentlich versuchen, nicht aufzufallen. Dieses, dieses Muster ist da schon auf jeden Fall präsent. Ich weiß nicht, ob es wirklich Studien gibt, die das wissenschaftlich belegen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was sich beobachten lässt. Und das ist natürlich, wenn man die Frauen fragt, warum machen sie das, dann sagen sie, ja, ich habe mich nicht getraut. Ich glaube, es ist aber auch etwas, man ist ja sowieso schon exponiert in dem Studiengang, man fällt auf, das geht gar nicht anders. Das war bei mir auch so. Ich meine, ich habe Physik studiert, aber wir waren trotzdem 10 Frauen unter 120 Männern. Also auch das war natürlich jetzt keine annähernde Gleichverteilung. Und es war so bei mir, dass nach dem zweiten Semester die Professoren mich mit Namen kannten. Das war natürlich für die männlichen Kommilitonen lange nicht der Fall. Das heißt also, man hat schon so eine, ich sag mal, so eine exponierte Stellung verspürt. Und die will man natürlich nicht unbedingt verstärken. Das heißt, ich habe während meines Studiums wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, meinem Professor irgendetwas zu fragen. Von daher kann ich das verstehen. Also ich hätte das auch nie gemacht. Ich hatte jetzt tatsächlich in meinem Praktikum eine Kommilitonin, mit der ich das zusammen gemacht habe. Von daher gab es nicht die Möglichkeit, sich hinter Männern zu verstecken. Aber wir waren dann so als Team und konnten uns quasi hintereinander verstecken, wenn man das so will. Also haben das alles so irgendwie gemeinsam gemacht. Und es war auch wirklich so krass, dass die meisten Professoren dann am Ende auch gar nicht so genau wussten, wer von uns wer ist, weil wir immer im Doppelpack aufgetreten sind. Das hat mich so durch mein Studium begleitet und erst in den Wahlfächern hat sich das dann so ein bisschen verteilt. Und ich glaube, das ist ein so ein Mechanismus, dass man da so ein bisschen versucht, dann doch wieder in der Masse zu verschwinden. Und das verhindert natürlich der Studiengang. Die Frauen sind unter sich, also hinter wem sollen sie sich verstecken? Das stellen Sie auch in gewisser Weise fest. Ich glaube, das haben Sie sich auch vielleicht vorher nicht so vorgestellt und finden das auch nicht immer so gut. Aber ich glaube, dass Sie da sehr stark dran wachsen. Das merke ich jetzt schon und es ist ja jetzt gerade mal ein Semester vorbei, wie stark die jungen Mädels, die wir da haben, wirklich schon gereift sind. Also das ist eigentlich...
Wie zeigt sich das?
Also... Ich habe eine Studentin, die am Anfang, als sie zu der Informationsveranstaltung kam, die ihre Mutter quasi in den Raum gebracht hat, die also wirklich sehr, sehr schüchtern war und auch wirklich keinen einzigen Satz von sich gab in dieser ganzen Veranstaltung. Und trotz Ansprache habe ich, glaube ich, keine Information aus ihr herausbekommen. Also es war wirklich sehr extrem. Und sie musste jetzt im Rahmen meines Mechanikpraktikums, mussten sie einen Vortrag halten. Und mussten eben dann auch fachliche Dinge reflektieren. Also sie mussten nicht nur fachlich was begründen, sondern wirklich auch, sie mussten was bauen und das mussten sie dann auch erklären. Und jetzt hatte sie das Problem, dass ihre Kommilitonin ausgefallen war und sie das wirklich alleine machen musste. Und sie stand dann da und sagte, nee, das ist für mich kein Problem, ich halte auch den ganzen Vortrag alleine und hat das auch wirklich gemacht. Und das hat uns alle wahnsinnig beeindruckt, wie selbstbewusst und selbstsicher sie da agieren konnte. Und das innerhalb von einem Semester. Und ich bin zuversichtlich, dass sie hat ja jetzt noch ein paar, bis sie wieder quasi mit der gemischten Variante zusammengeführt wird, was für Entwicklungsschritte dann auch kommen werden. Also ich glaube, dass das wirklich einen Raum gibt, wo sie sich wirklich entfalten können, aber auch müssen. Und das ist auch Teil zumindest meines Konzeptes, dass man eben dieses Standing, diesen Mut, vielleicht auch diese Stärke einfach mitgibt, in dieser Männerdomäne und die ist es ja immer danach noch, auch sich behaupten zu können.
Abseits sozusagen der fachlichen Gespräche, wie häufig, jetzt mit Rückblick auf das erste Semester, wie häufig werden Themen diskutiert wie gleiche Chancen im Arbeitsmarkt, in Zukunft dann zumindest, gleichen Zugang zu Berufen oder zu Festanstellungen. Also wird das sozusagen auch verstärkt in dieser sehr momentan noch kleinen Gruppe diskutiert?
Also aktuell ist es ja so, dass wir erst im ersten Semester sind. Da ist meine Devise, sie erstmal ankommen und sich sozialisieren zu lassen. Aber es ist der Plan, dass das kommen wird. Also ich denke, so alles zu seiner Zeit. Und wenn es so Richtung Beruf geht, dann werden wir auch diese Themen diskutieren. Ich bin auch festgewillt, Damen einzuladen, die auch über sowas wie eine unterschiedliche Gehälter sprechen, über Gehaltsverhandlungen, wie man sich als Frau dort behaupten kann, etc. Weil ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, dass man sich als Frau eben auch bis in die Führungsposition behaupten kann, dass man sich eben nicht mit solchen Dingen zufrieden gibt und das auch thematisiert. Ich glaube, aktuell ist ihnen das gar nicht so bewusst. Mir selber war das auch lange Zeit gar nicht bewusst. Während meines Studiums habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht und bin erst überhaupt auch durch eben Veranstaltungen, die ausschließlich für Frauen waren, wo es dann auch sowas wie Bewerbungstrainings und sowas gab, überhaupt auch auf sowas aufmerksam geworden, dass es überhaupt, ich sag mal, vielleicht eine Benachteiligung gibt. Also klar, die gab es. Ich habe das aber vielleicht gar nicht so projiziert und für mich war das auch gar nicht klar, dass das was mit dem Geschlecht zu tun hat. Zumindest nicht so am Anfang. Das kam so alles mit der Zeit und ich glaube, das ist bei den Mädels durchaus auch so, denn das Geschlecht ist ja tatsächlich aktuell kein Thema. Das ist ja auch ein Teil des Konzepts und was sie mir gesagt haben, so als Feedback, ist, was sie so schön finden, ist, dass das eben kein Thema ist. Also sie haben wohl, oder zumindest die meisten, auch eine, sagen wir mal, holprige Schulzeit hinter sich, wo sie teilweise eben sich ja auch, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt immer so im Mainstream befunden haben, wo sie vielleicht auch gemobbt wurden für ihre Interessen oder Berufsvorstellungen und haben jetzt einen Raum, wo all das keine Rolle mehr spielt. Wo die anderen ja plötzlich gleicher Ansicht sind und wo sie auch nicht täglich gefragt werden, warum machst du denn als Frau Maschinenbau? Weil die anderen drumherum ja auch alle Maschinenbau machen und für die das aus einem ähnlichen Beweggrund klar ist. Deshalb ist das für die einfach kein Thema, darüber überhaupt zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich zumindest als einen wunderbaren Effekt empfinde, dass man ihnen quasi die Zeit und den Raum gibt, eine fachliche Ausbildung zu genießen, ohne über diese Rollenklischees nachdenken zu müssen und jeden Tag daran erinnert zu werden. Denn das ist durchaus etwas, was mir auch zumindest unsere Studentinnen aus der koedukativen Variante gesagt haben, dass es doch irgendwie immer präsent ist, weil man eben als Frau so in der Minderheit ist. Und auch wenn die Männer das nicht absichtlich machen und nicht absichtlich diskriminieren, kommen doch so auch Sprüche, die, glaube ich, man als Frau auch manchmal nicht so nett findet. Das ist so.
Es gibt ja in Deutschland ein paar Studiengänge, die auch schon nur für Frauen angeboten werden. Nicht im Bereich Maschinenbau, aber es gibt schon ein paar und auch schon seit einigen Jahren. Wie sehr haben Sie sich damit beschäftigt? Also mit der Frage des Erfolges, mit der Frage der Hürden, mit auch der Frage, wie gehen die Frauen danach sozusagen entweder in die Arbeitswelt oder dann in einen gemischten Weiterführungsstudiengang zurück?
Ja, wir haben uns natürlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich glaube, alles andere wäre auch sehr naiv. Es gibt ja neben unserem Studiengang bereits 6 Frauenstudiengänge in Deutschland. Keinen in NRW, sondern eben, eher so im Norden und im Osten Deutschlands verteilt an unterschiedlichen Fachhochschulen, auch im MINT-Bereich, aber eben nicht im Maschinenbau. Und wir hatten uns eben, als wir mit dieser Idee gestartet sind, dann mit jedem Einzelnen unterhalten und haben die durchtelefoniert. Und als wir erzählt haben, dass wir Maschinenbau machen wollen, haben sie uns alle quasi ungefähr so reagiert: Was? Maschinenbau? Oh, das ist mutig. Und wir haben gedacht, naja, wenn nicht Maschinenbau, was dann? Sie haben uns dazu geraten, dann mach doch Wirtschaftsingenieurwesen. Da gibt es einfach mehr Frauen und dann wird der Studiengang auch voll. Und unsere Idee war, naja, wenn er automatisch voll wird und man sich gar nicht mehr anstrengen muss, dann braucht man ihn auch nicht. Dann ist dieses Format irgendwie überflüssig. Wenn ich sowieso schon eine, ich sag mal, 40%-Quote oder sowas habe, dementsprechend haben wir gedacht, na gut, wenn uns alle sagen, das wird schwierig, dann versuchen wir es erst recht. Und haben deshalb gesagt, nein, wir machen das mit dem Maschinenbau. Mit der Gefahr hin, ich glaube, der auch tatsächlich unserer Hochschulleitung auch bewusst ist, dass das nicht einfach wird. Ansonsten, ja, wir haben natürlich auch alle Frauenstudiengänge, als wir so in die Planungsphase kamen, haben wir die Vertreter eingeladen. Ich habe eine große Konferenz organisiert, wo wir eben uns auch ausgetauscht haben, wo wir eben auch Ratschläge bekommen haben, Best Practice, was funktioniert nicht, worauf müssen wir aufpassen, denn teilweise gibt es diese Studiengänge ja schon seit über 20 Jahren. Und wir müssen ja nicht die Fehler machen, die sie schon seit 20 Jahren quasi ausgemerzt haben. Also wollten wir natürlich da auch von lernen und haben natürlich dann auch hoffentlich beste Voraussetzungen gehabt und wurden da auch intensiv beraten.
Wenn man mit so viel Herzblut und so viel Energie in so ein Projekt startet und dann manche Reaktionen vielleicht auch nicht so positiv sind oder dass das eigene Projekt hinterfragt wird, der Notwendigkeit oder braucht man so einen Frauenstudiengang überhaupt? Ist es dann nicht eher wieder, dass man sozusagen eine Trennwand zwischen Männern und Frauen aufbaut? Ich will gar nicht sozusagen wissen, wie die Hochschule damit umgegangen ist, sondern wie sind Sie damit umgegangen?
Um das nochmal so deutlich zu machen, ja, das ist so. Also egal, wo ich hinkomme, es gibt immer mindestens die Hälfte der Personen im Raum, die diesen Studiengang ganz schrecklich finden. Also es gibt nicht nur vereinzelt negative Reaktionen, sondern die negativen Reaktionen sind quasi Alltag. Von daher, ich muss tatsächlich sagen, mich hat das eigentlich gar nicht beeindruckt. Mich verunsichert das auch nicht. Es gibt auch, wenn man über die ganze Presseberichterstattung, wenn man sich das alles anschaut, dann findet man ja auch auf Facebook die übelsten Kommentare zu.
Da habe ich gar nicht geguckt.
Ja, ich, ich bemühe mich auch, das zu überlesen. Ich glaube, das darf man gar nicht an sich heranlassen, weil wir sind einfach davon überzeugt, dass wir was Gutes machen. Und wir haben alle gesagt, ja, das ist ein Experiment, so wie das ja heute ein Experiment ist, so ist das eben auch ein großes Experiment. Wir wissen alle nicht, ob das funktioniert und ob das wirklich am Ende so viele Frauen machen werden, dass wir sagen können, ja, das ist wirtschaftlich. Also wahrscheinlich wird man nie sagen können, dass es wirtschaftlich ist. Unsere Präsidentin sagte vor kurzem zu mir, naja, einen Studiengang muss sich eine Hochschule leisten, der nicht wirtschaftlich ist, sondern der richtig ist. Und ich glaube, das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen etwas tun, wir wollen gesellschaftlich aufmerksam machen, wollen deutlich machen, Maschinenbau ist etwas, was auch für Frauen interessant ist. Frauen können das genauso wie Männer. Es ist eine Domäne, die auch berufsspezifische Bereiche gibt, die für Frauen genauso attraktiv und interessant sind wie für Männer. Und man muss nicht gewisse Klischees erfüllen, um auch als Frau quasi in so einer Domäne Fuß fassen zu können. Und damit wollen wir auch, glaube ich, ein bisschen Wirbel machen. Und von daher finde ich es auch gut in gewisser Weise, dass der Studiengang kontrovers ist. Das sorgt eben auch dafür, dass wir ein bisschen in der Presse sind. Und diese ganze, Publicity sorgt ja auch wiederum dafür, dass wir im Gespräch bleiben und Leute auf uns aufmerksam werden. Und das, glaube ich, braucht es auch an gewisser Stelle, dass man einfach mal gewisse Aussagen macht, die auch kontrovers sind und die einfach so diskutiert werden, dass man darüber wieder was Richtiges platzieren kann. Und von daher halte ich für diese gute Sache gerne meinen Kopf in das Feuer quasi.
Wir machen eine kurze Pause und stellen euch unseren zweiten Partner vor, der diesen Podcast unterstützt. Dieser Partner ist Blinkist.
Ja, und Blinkist hat mir richtig geholfen, seitdem ich in den letzten Monaten beruflich so oft und so viel unterwegs bin und oft ganz wenig Zeit habe, ganze Sachbücher zu lesen.
Ja, und auch für mich ist es, wie einige schon wissen, glaube ich, ziemlich schwer, Zeit fürs Lesen zu finden, seitdem ich Mutter bin und auch gleichzeitig Vollzeit arbeite.
Ja, was ist denn Blinkist? Blinkist ist eine super praktische App für dein Smartphone, wo du dir aus 2500 Titeln ein Buch aussuchen kannst und innerhalb von 15 Minuten alle Kernaussagen des Buches durchlesen kannst oder dir ganz einfach die kurzen Audiodateien anhören kannst. Das können Sachbücher sein über persönliche Entwicklung und Psychologie. Es können Business- und Leadership-Ratgeber sein oder Biografien. Mein aktuelles Buch ist von einer Autorin, die nennt sich Kim Scott. Und das Buch heißt Radical Candor. Und ich nutze Radical Candor als Modell ganz viel in meiner Arbeit als Berater und Coach. Und das Buch gibt dir ganz tolle Tipps für bessere Teamkommunikation und auch besonders, wie man konstruktiv und gut qualitatives Feedback auch übermitteln kann.
Ja, ich habe damit auch angefangen, das zu hören und bin echt begeistert. Am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen gelesen und produziert. Und ich finde, das macht einen extremen Unterschied. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Auf blinkist.de/warmmodels erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt aber auch ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles einfach erstmal testen könnt und euch in Ruhe mit der App und mit all den Büchern, die es da gibt, bekannt und vertraut machen könnt.
Ja, schaut es euch mal an auf blinkist.de/warmmodels. Ich buchstabiere das mal. Das ist blinkist.de/warmmodels. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Alexandra Dorschuh.
Was wir uns ja wünschen würden, alle, glaube ich, also ich auf jeden Fall, ist, dass der Studiengang und auch das Engagement eine ziemlich große Signalwirkung hat. Denn wenn man jetzt so mit der Wirtschaft wahrscheinlich sprechen würde, die würden sagen, toll, ein Förderprogramm für Frauen, die in sehr männerdominierte Berufe dann vielleicht kommen, wo es dann auch dazu führen kann, dass natürlich man vielleicht keine 50-50-Verteilung hat, aber zumindest sich etwas verändert. Das Programm ist auf 4 Semester erstmal ausgelegt. Gibt es einen Erfolgsmaßstab sozusagen bezogen auf den Studiengang? Also wird man Revue passieren? Macht man das nach einem Semester? Macht man das nach dem ersten Jahr? Also woran messen Sie so ganz persönlich den Erfolg? Sind es die Studentinnen? Ist es die Signalwirkung?
Ja, auf jeden Fall. Also rein formal gesehen ist es ja so, dass der Studiengang 4 Semester nach 4 Semestern zusammengeführt wird mit der gemischten Variante und dann nach den normalen 7 Semestern endet mit dem Bachelor of Science im Maschinenbau. Das heißt also rein formal gibt es quasi keine Kriterien, wo man sagen kann, daran kann man jetzt Erfolg oder Misserfolg messen. Klar, man könnte jetzt wieder versuchen zu schauen, wie zielstrebig gehen die Frauen durch, wie viele Prüfungen absolvieren sie jedes Semester oder solche Kriterien. Da würde ich aber gar nicht mit anfangen wollen. Tatsächlich ist für mich der Erfolg dann da, wenn die Frauen, die wir jetzt da haben, wenn wir sie am Ende erfolgreich in die Industrie entlassen können. Das ist quasi das, woran wir uns noch messen müssen. Da brauchen wir auch noch einige Semester, bis wir da ankommen. Also wenn wir die ersten haben, die dort Fuß gefasst haben und die dort auch vielleicht dann wiederum zu Role Models werden können, die einfach, für mich ist quasi jede einzelne Frau, die irgendwann dort ankommt und vielleicht eine Führungsposition inne hat und einfach auch Wegbereiterin ist für weitere Frauen, ist ein Erfolg. Da brauchen wir noch eine Weile, bis wir da hinkommen, aber ich bin mir sicher, dass wir eben auch dort sehr erfolgreiche Frauen haben werden, Und das wird genauso gut funktionieren, wie es eben in der gemischten Variante auch funktioniert. Da sind wir mittlerweile, glaube ich, auch in dem Kollegenkreis alle einer Meinung, dass wir da keine Bedenken haben müssen, denn fachlich machen wir ja identische Dinge. Es gibt keinen, der Studiengang ist nicht einfacher. Das ist so die, normalerweise die Frage, die ich als erstes gefragt werde, ob es ein Studiengang light ist, ob die Frauen denn jetzt allein dadurch, dass sie unter sich studieren, dass es einfacher ist oder irgendwas. Es ist natürlich nicht. Es ist ein Studiengang, der genauso funktioniert wie der andere und dadurch, dass sie unter sich sind, einfach eine andere Atmosphäre bietet. Aber tatsächlich haben meine Mädels schon gesagt, vielleicht ist es an manchen Stellen sogar noch schwieriger, weil wir eher darauf bedacht sind, dafür zu sorgen, dass er bloß nicht einfacher wird. Und sie haben mir schon gesagt, beispielsweise, ich vertrete ja jetzt die Fächer Mathematik und Mechanik, die ja sowieso die, Horrorfächer im Maschinenbau sind und für Durchfallquoten jenseits von allem sorgen. Und sie haben mir auch schon im Praktikum dann erzählt, dass ihr Praktikum ja irgendwie viel komplizierter ist als das der Männer. Und eigentlich bemühen wir uns tatsächlich immer um Absprachen, aber natürlich gilt auch die Freiheit der Lehre. Und das ist natürlich mit einzelnen Kollegen manchmal einfacher und manchmal nicht. Und tatsächlich kann es sogar sein, dass es an manchen Stellen mehr Anspruch hat. Ich habe Ihnen gesagt, ich erwarte das so von Ihnen und es wird Ihnen am Ende ja helfen. Und ich habe gesagt, wenn Sie dann irgendwann im 5. Semester mit den Männern und auch natürlich den Frauen aus der gemischten Variante zusammenkommen und Sie wissen das dann alle schon, dann ist es ja positiv. Dann haben Sie ganz toll gestrahlt und haben gesagt, ja, dann wissen wir das alle schon und haben Vorsprung und fanden das auch nicht mehr so schlimm, dass es schwieriger war. Ob sie das jetzt am Ende der Klausuren immer noch finden, weiß ich nicht. Aber ja, wir werden es sehen. Aber nein, an all diesen Kriterien würde ich es nicht messen, sondern ich persönlich, für mich ist es eine individuelle Geschichte. Und mein Anspruch ist immer, und das war es vorher auch schon, auch vor dem Frauenstudiengang, die Leute auf ihrem Lebensweg, in ihrem Studium zu begleiten. Und ich freue mich immer, wenn sie auch wenn ich solche Fächer, in Anführungsstrichen, die eher im Grundstudium sind, irgendwie vertrete, wenn ich sie dann am Ende in höheren Semestern oder in der Bachelor- oder Masterarbeit wiedersehe, sie mir erzählen, was aus ihnen geworden ist, oder ich sie später nochmal sehe, wenn sie dann auch im Beruf sind und in der Firma sind. Und ich glaube, das ist so die Antriebsfeder und daran sollten wir den Erfolg messen. Und natürlich ist meine Hoffnung tatsächlich auch, dass wir hier vielleicht auch eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen und dass daraus vielleicht auch Initiativen entstehen, die dafür sorgen, dass wir doch noch mehr Frauen für MINT oder auch für Maschinenbau begeistern, wobei es tatsächlich natürlich mir vorrangig natürlich um Maschinenbau geht, weil ich natürlich für Maschinenbau stehe, aber ich würde sagen, die Elektrotechnik oder die Mechatronik etc., die haben die Frauen genauso nötig wie der Maschinenbau. Und auch da herrscht ein Bild bei den Frauen, was einfach nicht realistisch ist. Wobei das tatsächlich bei den Männern auch so ist. Das ist, glaube ich, geschlechterunabhängig. Aber die Frauen gehen trotzdem weniger häufig dann eben in diese Studiengänge. Und ich war jetzt ja in der letzten Zeit häufig an Schulen und dieses Bild, was immer noch von diesen MINT-Studiengängen herrscht, ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, was wir als eine doch sehr kleine Hochschule schwerlich leisten können, wo wir wirklich auch nur begrenzte Möglichkeiten haben. Und wenn wir es da schaffen können, mehr Reichweite zu bekommen und vielleicht sich auch mehrere Hochschulen oder mehrere Initiativen zusammentun und wir da auch einfach nochmal mehr Vorbilder aufzeigen, die aus diesen Bereichen kommen, die zeigen können, wie spannend eigentlich und wie vielfältig diese Berufe sind, wie modern auch, dann, glaube ich, haben wir auch eine Chance, dass Frauen das attraktiv finden. Denn tatsächlich ist häufig die Reaktion junger Mädchen, auch wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich dafür entschieden. Aber jetzt studiere ich Jura oder Medizin oder was sie sich auch überlegt haben. Das habe ich mir schon jetzt seit 3 Jahren überlegt oder so. Und dann denke ich immer, dann hätten wir vielleicht doch schon eher kommen müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel früher kann man kommen? Das sind natürlich alles schwierige Fragen, aber ich glaube, das ist einer der Punkte, dass dieses Bild von diesen Ingenieurswissenschaften irgendwie auch noch aufgebrochen werden muss. Und da erhoffe ich mir tatsächlich, dass wir da auch Unterstützung bekommen, auch seitens der Industrie und Wirtschaft, dass wir da, vielleicht auch der Politik, dass wir da etwas mehr Reichweite bekommen, als es uns als Hochschule möglich ist.
Das wäre genau meine Frage. Also wenn Sie so Wünsche oder Forderungen formulieren könnten, sowohl an die Wirtschaft als auch an die Politik, Was wäre das? In welchem, also wo ist sozusagen der größte Aufholbedarf, um die jungen Frauen zu erreichen, ob das in der Schule ist oder im sozialen Umfeld?
Also ich glaube natürlich, es sind über zweierlei. Das eine ist eben, dass es an Vorbildern fehlt. Das sagen meine Mädels auch immer, dass sie eigentlich das Gefühl haben, gar keine weiblichen Vorbilder in diesem Bereich zu haben. Und das immer toll finden, wenn sie dann mal Einzelne sehen oder auch Professorinnen erleben können. Das ist so der eine Part, aber eben der andere Part ist überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was dieses Berufsfeld überhaupt ausmacht. Ich nenne es jetzt einfach mal das Ingenieurwesen, wobei das so breit ist, dass auch da viel geht, aber dass man da einfach eine Klarheit schafft. Denn wenn es jetzt beispielsweise um Maschinenbau geht und ich die Mädels oder Jungs in den Klassen frage, dann sagen sie häufig, naja, wir stehen, die haben ein Bild von, da steht jemand Öl verschmiert mit einem Blaumann und Schraubenzieher an der Maschine. Und das ist ja nun mal nicht mehr das, was es auch vielleicht nie ausgemacht hat. Aber das ist so ein bisschen das, so eher der Mechaniker als der Ingenieur. Und ich habe eine Studentin, die hat vorher ein Studium in Mode gemacht und hat jetzt zum Maschinenbau gewechselt. Auch eine ganz, ganz interessante Lebensgeschichte. Ihr Vater, der eben ein Ingenieurbüro im Maschinenbau hat, und sie hat da gejobbt nach ihrem Studium und hat dann in der Mode gemerkt, dass ihr das gar nicht so gefallen hat. Und ist dann eben dort und hat sich so ein bisschen Geld nebenbei verdient und hat quasi die Liebe für den Maschinenbau entdeckt und sagte letztens in einem Interview, für mich ist Maschinenbau kreativer als Mode. Und ich finde, das ist doch mal ein Statement, wenn das jemand sagt, der aus der Mode kommt und behauptet, dass das so ist und dass man quasi, und das stimmt in gewisser Weise ja auch, denn diese Konstruktionsprozesse, die stattfinden im Maschinenbau, Produktdesign, das ist ja wirklich sehr, sehr kreativ, es geht eigentlich alles. Und den physikalischen Grenzen muss man schon noch genügen, aber ansonsten ist da ja sehr, sehr viel Spielraum auch für Kreativität und Schaffensprozesse. Und ich glaube, wenn man das auch Frauen klar macht, dann ist auch plötzlich eine Ingenieursdisziplin auch plötzlich für Frauen genauso interessant wie für Männer. Denn es geht immer darum, Frauen wollen irgendwie nachhaltige Berufe. Sie wollen eben auch Berufe, die was mit Menschen zu tun haben oder die was für Menschen schaffen. Aber auch das können natürlich Produkte schaffen. Beispielsweise, wenn man sich Medizintechnik oder so etwas anschaut, auch dort gibt es natürlich technische Geräte, die irgendwie geschaffen werden müssen und so weiter. Also da gibt es eine Reihe von Dingen, die auch vielleicht jetzt nicht so typisch, ich sage jetzt mal, was Frauen ja häufig mit Maschinenbau verbinden und was auch Maschinenbau ist und was auch wichtig und Deutschland irgendwie prägt, ist nun mal der Autobau. Aber das ist häufig eine Branche, die Frauen nicht in der Breite anspricht. Aber es ist eben so viel mehr. Und ich glaube, das ist etwas, wo es ein deutliches Engagement braucht, das auch zu zeigen. Und tatsächlich ist es aktuell so, und da gibt es sogar Studien zu, dass die Frauen, die sich für Ingenieurberufe entscheiden, häufig Eltern haben und meistens sogar Väter, die auch selber Ingenieure sind und sie dadurch, oder natürlich auch Mütter, aber das kommt natürlich noch seltener vor, und dadurch natürlich ein Bild von diesem Beruf bekommen, der viel, viel realistischer ist als das, was über Medien oder Presse oder Ähnliches irgendwie gezeichnet wird. Und dann finden sie das interessant. Und das ist aktuell bei unseren Mädels auch so, dass ihre Väter alle irgendwie Maschinenbauer oder Elektrotechniker oder Ähnliches sind und sie deshalb in diesem Beruf gelandet sind. Also vielleicht ist das mein großer Wunsch, da ein bisschen Unterstützung zu bekommen, weil da ist meine Reichweite natürlich auch begrenzt.
Ja, und sozusagen genau diese Vorurteile, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, ne? Das ist, glaube ich, es muss ja in der Breite passieren und das kann nicht nur punktuell passieren. Wir sind, glaube ich, fast gleich alt. Ich habe eine kleine Tochter, die ist gerade ein Jahr geworden. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass sie irgendwann mal studiert, was würden Sie sich wünschen, wie dann unser Hochschulsystem aussieht und wie die Ausbildung aussieht?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ich kann noch nicht sagen, ob sie jetzt Maschinenbau studieren wird, aber... Ich werde sie auf jeden Fall anders erklären.
Das muss auch, glaube ich, gar nicht zwingend sein. Es muss ja jetzt auch nicht jeder Maschinenbau studieren, das wäre auch nicht so gut. Ich glaube, die Vielfältigkeit macht es aus, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin jemand, der auch gerade was so den Studienstart angeht, der so ein bisschen versucht, diese ganzen Ungleichheitshürden abzubauen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in Zukunft ein Bildungssystem haben, was eben mehr dafür sorgt, dass man aufgrund seiner Interessen, seiner individuellen Fähigkeiten quasi seine Wege beschreitet und nicht aufgrund seiner schon vorherrschenden Bildungsherkunft oder ähnlichem oder seinem sozialen Status, dass man da einfach ein durchlässigeres System hat, dass es eben auch Leuten mit einem Migrationshintergrund erlaubt, gewisse Ausbildungen mehr zu machen oder eben auch Frauen in gewisse Berufe zu gehen. Und zwar nicht, weil es ist ihnen ja aktuell nicht verboten, aber das System legt es einem eben nahe. Und es ist eben auch das, was mir zumindest auch alle meine Studentinnen jetzt gesagt haben. Sie waren eben mit ihren Interessen und mit dem Außenseiterinnen. Und in gewisser Weise, und das ist auch meine eigene Realität gewesen, wird man damit auch gemobbt und das ist auch ein harter Weg, quasi sich gegen diese Widerstände dann und gegen dieses, ich sag mal, so vorherrschende Klischee, was man als Frau so machen sollte, irgendwie durchzusetzen und dass man nicht ständig diesen Konfrontationskurs gehen muss, sondern dass es einfacher ist, einfach nach seinen Interessen zu handeln und dass es völlig natürlich ist, dass sich dann auch Mädchen für Naturwissenschaften oder Technik oder Mathematik interessieren. Das würde ich mir tatsächlich wünschen und das würde ich mir auch für meine eigene Tochter oder meinen eigenen Sohn wünschen. Umgekehrt fände ich es genauso wichtig, dass auch wir es schaffen können, dass Männer auch in Berufe gehen, wie beispielsweise Grundschullehrer oder so, dass wir auch da Vorbilder bekommen. Also wir reden ja immer so in diese Richtung, was ja jetzt natürlich auch mein Anspruch ist. Aber auf der anderen Seite darf man das natürlich auch nicht vergessen, ne? Also die Frau sollte gleichberechtigt sein, auch in diesen Berufen, umgekehrt auch der Mann in anderen Berufen. Das ist,
glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt, absolut. Wir kommen schon fast zum Schluss und ich will noch ein bisschen Zeit lassen für Fragen aus dem Publikum. Also gerne schon mal nachdenken über eine Frage. Wir haben im Role Models Podcast immer so drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und es ist immer faszinierend, wenn wir sozusagen einen Rückblick machen und uns Episoden nochmal anhören und dann die Antworten zu diesen drei Fragen anhören, weil die meistens sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und die erste Frage finde ich, glaube ich, sehr spannend, gerade wenn ich auf Ihren Lebensweg gucke. Wenn Sie sich als 14-Jährige noch mal wieder treffen würden, welchen Rat würden Sie sich geben? Und das ein bisschen impliziert mit der Frage, welche Fähigkeiten würden Sie sich aneignen, um sozusagen den Weg gehen zu können?
Oh, ich würde mir wahrscheinlich sogar den Rat geben, das klingt jetzt verrückt, aber alles so zu machen, wie ich mir das vorgenommen habe. Also quasi den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Denn ich glaube tatsächlich, dass all das, was ich bisher erlebt habe und all die positiven, aber auch negativen Erfahrungen, all die Hindernisse und all das, was mich bisher begleitet hat, dass all das mich zu dieser Person gemacht hat, die ich heute bin. Und in gewisser Weise, glaube ich, mag ich diese Person, die ich heute bin und stehe da auch hinter. Von daher würde ich sagen, ja, geh einfach deinen Weg. Tatsächlich würde ich generell, wenn es jetzt nicht nur, also wenn ich meinem 14-jährigen Ich was sagen müsste oder auch anderen 14-Jährigen, die an diesem Punkt stehen, würde ich sagen, mach einfach das, wo du Interesse dran hast, unabhängig davon, ob die Leute es dir quasi versuchen auszureden oder nicht. Also hör einfach auf das, was für dich das Richtige ist. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass man in seinem Leben nur dann glücklich sein kann, auch beruflich, wenn man das macht, was einen wirklich erfüllt. Und man sollte niemals einen Job machen, der einen nicht erfüllt, weil dafür ist einfach das Berufsleben zu lang. Und was würde ich noch?
Welche Fähigkeiten, würden Sie jetzt sagen, waren wichtig für Sie auf dem Weg zu dem, was Sie jetzt gerade machen?
Ich würde sagen, mein Ehrgeiz. Ich würde aber nicht behaupten, dass das jeder teilt. Also mein Mann, wenn ich dem glauben darf, der behauptet immer, ich habe zu viel davon. Aber tatsächlich ist es, ich bin sehr, sehr zielstrebig in dem, also sehr straight und gehe das so durch. Ich glaube, das hat mich, glaube ich, an diesen Punkt gebracht, an dem ich heute bin. Ich würde aber tatsächlich vielleicht auch meinem 14-jährigen Ich den Rat geben, manchmal fünfe gerade sein zu lassen und auch die Dinge einfach mal auf sich zukommen zu lassen. Das war eine Lektion, die ich in meinem Leben erst relativ spät gelernt habe und vielleicht auch immer noch lernen muss. Ich arbeite da so langsam dran. Früher habe ich immer gedacht, man muss alles planen bis ins letzte Detail. Und ich glaube, das geht vielen jungen Frauen so, dass sie schon irgendwie so gefühlt mit 18 ihren Lebensplan im Kopf haben. Und meine Erfahrung ist, es kommt nie so, wie man denkt. Also kann man es auch gleich lassen. Also das soll nicht heißen, dass man jetzt keine Pläne mehr haben soll und dass man nicht mehr zielstrebig sein soll. Aber ich glaube, man muss nicht diese Verbissenheit haben, alles bis ins letzte Detail durchdacht zu haben, weil es sowieso nie so kommt. Und am Ende kommen immer Chancen und Möglichkeiten, die man manchmal vielleicht gar nicht wahrnehmen würde, wenn man immer so verbissen und zielstrebig auf etwas zuarbeitet. Und das hat mich zumindest in meinem Lebensweg, und er hat jetzt auch so einige Schlangenlinien, die ihn auszeichnet, an diese Position gebracht, an der ich heute bin. Denn eigentlich war es nie mein Ziel, hier also mit diesem Job auszuüben. Und es hat mich einige Windungen gekostet, quasi in meinem Lebensweg, um überhaupt irgendwie auf die Idee zu kommen, dass eine Professur beispielsweise etwas ist, was für mein Leben etwas sein könnte. Und wenn ich nicht hin und wieder dann auch mal links und rechts geschaut hätte, wäre ich wahrscheinlich niemals überhaupt dahin gekommen. Von daher wäre das generell wären das die zwei großen Ratschläge, so nach dem Motto, an alle jungen Mädchen, sei mutig und stark, geh einfach deinen Weg, folge deinem Interessen, dem, was du wirklich willst, egal was es kostet. Und auf der anderen Seite aber auch, versuch nicht schon den Plan des Lebens zu haben mit 18. Ich hatte ein junges Mädchen, die mir jetzt auch in meinem Studiengang erzählt hatte, ihre Mutter hatte ihr geraten, sie solle jetzt den Studiengang abbrechen und solle eine Beamtenkarriere einschlagen und eine Ausbildung machen, weil das wäre so gut, um Kinder zu bekommen. Also diesen Plan muss man mit Anfang 18 vielleicht noch nicht unbedingt haben. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, das fügt sich automatisch und das kommt auf dem Weg. Und es wird sich der rechte Moment einstellen, wo das dann auch passt und automatisch klappt. Und es wird dann auch den richtigen Arbeitgeber geben und die richtigen Bedingungen. Und das muss man noch nicht mit 17 oder 18 wissen.
Wir haben auch eine Frage, die wir auch immer stellen, und zwar, und ich mache nochmal einen Schritt zurück, beziehungsweise ich stelle die Frage einfach. Wir stellen immer die Frage, wenn Sie nicht wissen, wer bei uns im nächsten Gespräch ist, also welche Frau wir im nächsten Interview haben, welche Frage würden Sie ihr stellen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, angesichts des heutigen Gesprächsthemas und meines Frauenstudiengangs würde ich tatsächlich vielleicht sogar die provokante Frage stellen, was würde oder an welcher Stelle ihres Lebensweges wäre ein Schritt oder eine Möglichkeit einfacher gewesen, wenn sie ein Mann gewesen wären? Ich weiß nicht, ob das so die Frage ist, aber ich glaube, das fast in gewisser Weise macht so einen Rahmen um das, was wir heute besprochen haben, einfachere oder schwierigere Bedingungen für Frauen.
Ja. Sehr gute Frage. Werden wir im nächsten Gespräch so auch stellen? Und dann bin ich gespannt auf die Antwort. Ich weiß, wer der nächste Gast ist.
Okay.
Sie wird, glaube ich, eine sehr, sehr gute Antwort darauf geben. Ich bin gespannt. Und unser vorheriger Gast, Vera Schneevogt, die jetzt bei Bosch Chief Digital Officer ist und eine großartige Frau ist, die auch den Weg für viele andere junge Frauen bereitet hat, hat diese Frage auch bekommen. Und sie hatte die Frage im Kopf, welchen Wunsch würden Sie sich erfüllen, der durch die Digitalisierung möglich gemacht wird? Nicht meine Frage, Vera Schneefuchs Frage.
Okay. Die Frage ist für mich persönlich oder beruflich? Oder?
Kann sie beantworten, wie sie wollen.
Okay, also dann mache ich es einfacher und nehme den beruflichen Teil. Beruflich würde ich sagen, ist es so, dass ich glaube, dass was die Hochschullandschaft angeht, dass ich mir wünschen würde, dass wir dort eben mehr Digitalisierung bekommen, dass die Digitalisierung, weil die Digitalisierung, oder die Frage ist ja warum, was ist der Grund, warum es sich vielleicht lohnt, weil ich glaube, dass viele Punkte der Digitalisierung uns ermöglichen, noch viel individueller auf die Studierenden einzugehen. Dass ich glaube, so eine digitalisierte Hochschule erlaubt es uns eben gerade diesen unterschiedlichen Bedarfen unterschiedlicher Studierenden gerecht zu werden, wenn man jetzt über unterschiedliche, ich sag mal, Startbedingungen, kulturelle Bedingungen etc. Nachdenkt, dann können wir vielleicht mit solchen Formaten einfach mehr unter individuelle Personen oder individuelle Profile erreichen und so einfach mehr den Menschen, der auch dahinter ist. Das mag vielleicht im ersten Moment irgendwie ein bisschen vielleicht konträr klingen, aber ich glaube tatsächlich, dass man dadurch vielleicht auch mehr diese individuelle Person wahrnehmen kann, als man es so kann, wenn man so einen Hörsaal, wie sie das beschrieben hat, mit 200 Leuten da sitzen hat, dann ist halt jeder nur ein Gesicht oder eine Nummer und so hat man halt die Möglichkeit, individuell auf unterschiedliche Leute einzugehen.
Wir haben schon 7:03. Die Frage ist, und ich gucke jetzt Frau Jäger an, ob wir noch 3 Fragen zulassen können, 2, oder ob wir hier einen Cut machen. Frau Ministerin? Wenn Fragen da sind, das ist doch eine gute Motivation. Entweder Motivation oder jetzt traut sich niemand. Okay.
Ja, ich bin kommunale Gleichstellungsbeauftragte und bin wahnsinnig beeindruckt. Also ich fand das wirklich grandios. Hab vorhin gedacht, wir sind hier ja in einem politischen Rahmen bei einer Ministerin. Ich habe nicht so ganz mitbekommen, wie Sie die Frage beantwortet haben, was Sie sich von der Politik wünschen. Das wäre meine Frage an Sie.
Okay, ja, ich würde mir von der Politik tatsächlich wünschen, dass wir mehr Unterstützung darin bekommen, ich nenne es einfach mal das Ingenieurwesen oder die MINT-Fächer bei den Schülerinnen und Schülern bekannter zu machen und das Berufsbild einfach deutlicher herauszuarbeiten. Vielleicht ist es ja auch schon etwas, an dem Sie arbeiten und vielleicht versteckt sich da ja auch schon in gewisser Weise das, was Sie vorhin angekündigt haben, ein neuer Girls and Boys Day hinter. Das wäre natürlich toll, aber das wäre so mein Wunsch.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, Eva Seelitz, ich habe vor 30 Jahren selber Chemie studiert, kann Ihre Erfahrung nachvollziehen. Meine Frage, was müsste denn die Hochschullandschaft tun, damit mehr Mädchen in die MINT-Fächer gehen? Ich meine, die Politik ist die eine Seite, andererseits werben Hochschulen um Studierenden. Und auch hier sehe ich die Hochschulen in der Pflicht, mal darauf aufmerksam zu machen, was bedeutet es denn zu studieren und was bringt es mir das Studium, auch insbesondere als Frau?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Da, ich glaube, ja, das ist ein zentraler Punkt. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir als Hochschulen in Zukunft dran arbeiten müssen. Unsere Hochschule ist da tatsächlich vielleicht auch in gewisser Weise einer mit der Vorreiter, wobei natürlich die Fachhochschulen da tendenziell auch schon noch den Bedarf stärker erkannt haben. Aber wir arbeiten da tatsächlich auch dran, diesen Übergang Schule-Hochschule zu verbessern, auch deutlicher zu machen, was bedeutet eigentlich studieren. Ich habe jetzt vor kurzem ein Drittmittelprojekt gestartet. Da geht es um sowas wie akademische Integration, also überhaupt erstmal klar zu machen, was bedeutet es eigentlich zu studieren, was kommt da auf mich zu, was bedeutet dieses System Hochschule. Ich glaube, dass all diese Aspekte wir auch als Hochschulen da in die Pflicht genommen werden, darüber nachzudenken. Und aktuell ist es so, oder für viele Kollegen noch immer, dass es heißt, ja, das ist Aufgabe der Schulen, das ist gar nicht das, was uns kümmert. Aber ich glaube, damit machen sich die Hochschulen zu einfach. Ich glaube, das ist in beiderseitigem Interesse, sowohl der Schulen als auch der Hochschulen, dass dieser Übergang gut funktioniert. Und da müssen wir alle noch eine Menge dran arbeiten. Und aktuell bin ich in Anführungsstrichen nur Professorin und Studiengangsleiterin. Von daher ist mein Handlungsrahmen natürlich da auch entsprechend eingeschränkt. Aber zumindest unser Präsidium ist darauf aufmerksam gemacht worden. Also wir haben jetzt eine Neukonzeptionierung unserer Studieneingangsphase, ein großes Projekt gestartet an unserer Hochschule zentral, was mein Kollege und ich eingeführt haben, was jetzt über die nächsten 10 Jahre umgesetzt werden wird. Und ich hoffe, dass es auch weitere Hochschulen inspiriert, da nachzuziehen und da auch drüber nachzudenken. Das heißt nicht, dass wir den Gral finden und den haben, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich auf den Weg macht, darüber nachzudenken und Lösungen und Wege zu finden.
Wir sitzen jetzt hier vor 4 großartigen Frauen, die eine sehr prägnante Vorbildfunktion, würde ich sagen, einnehmen. Und ich würde gerne mit der Frage abschließen, wer ist Ihr Vorbild oder haben Sie ein Vorbild?
Oh, ich würde sagen, gar nicht so wirklich als Person an sich, sondern es gibt viele, viele Aspekte, wo ich sagen würde, das sind Vorbilder gewesen. In gewisser Weise war es immer mein Vater, der eine sehr, sehr starke Persönlichkeit war, wo ich immer beeindruckt von war, wie der mit welcher Gradlinigkeit er durchs Leben gegangen ist. Dann hatte ich einen Professor, der mich während meines Studiums sehr inspiriert hat, der ein ganz, ganz toller Hochschullehrer war und wo ich irgendwie glaube, dass er mich da auch wesentlich geprägt hat und meine Idee von guter Lehre, der also in gewisser Weise auch da ein Vorbild für mich war. Und in den letzten Jahren ist auch ein guter Kollege von mir, mittlerweile vielleicht sogar auch ein guter Freund von mir, auch in gewisser Weise ein Vorbild, weil er auch jemand ist, der mit so viel Herzblut und Engagement die Dinge umsetzt und Projekte umsetzt, koste es, was es wolle, so nach dem Motto, was ich auch sehr beeindruckend finde. Also es sind so an unterschiedlichen, glaube ich, Stationen meines Lebens unterschiedliche Personen gewesen, aber tatsächlich, und wenn ich das jetzt so sage, fällt es mir gerade auf, es waren tatsächlich immer Männer. Es fehlt an weiblichen Vorbildern.
Das ist, finde ich, ein sehr guter Schlusssatz, weil der mich zu der Tatsache bringt, dass Sie natürlich ein weibliches Vorbild sind für diejenigen, die jetzt entweder den Studiengang belegt haben oder die einfach in Ihnen auch eine Frau im akademischen Umfeld sehen, die ihren Weg gegangen ist und die eine Idee sehr, sehr fokussiert nach vorne gebracht hat. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, Ihre Geschichte zu hören und bin super inspiriert und ich hoffe, ich werde mit meiner Tochter in ein paar Jahren darüber sprechen. Ich hoffe, dass ich zum einen das Bild der MINT-Fächer, aber vor allem natürlich auch des Ingenieurswesens, wie auch immer man das natürlich dann auslegt, verändert hat, dass wir mehr Frauen in diesen Bereichen sehen und dass Sie mit diesem Studiengang wahnsinnig viel Erfolg haben und dass es eine große Signalwirkung haben wird. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank an das Publikum. Vielen Dank, Frau Ministerin Scharnbach, für diese Einladung, hier zu sein und diese Diskussion vielleicht jetzt auch ein bisschen anzuregen. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Vielen Dank an Alexandra Dorschu und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört auch mal in die Folge mit Stephanie Luxert rein. Sie ist Journalistin und Betreiberin des Blogs OHM und sie ist auch erfolgreiche Podcasterin und sprüht vor vollster Energie.
Ja, wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute wie ihr diesen Podcast hört. Das heißt, falls du uns eine Riesenfreude bereiten möchtest, wäre es super, wenn du auf iTunes auf die Sternchen drückst und uns auch sogar gerne einen kleinen Kommentar hinterlässt.
Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an unsere Partner dieser Episode, Schieß Mercedes und Blinkist. Und diese Episode wurde produziert von mir, David, und von Isa. Ihr könnt euch natürlich auch immer gerne bei uns über Social Media melden und uns Feedback geben oder auch die Episoden teilen. Das könnt ihr machen auf Instagram @rawmodels oder auf Twitter @rawmodels. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diese Episode mit euren Freundinnen und Freunden teilt. An dieser Stelle von uns vielen Dank fürs Zuhören. Euer David
und eure Isa.